Glück auf zum Grubenhelden-Podcast, mein Kumpel und ich. Mein Name ist Matthias Bohm und ich bin Gründer des Modelabels Grubenhelden. Wir erzählen mit Klamotte die Geschichte des Bergbaus, die Geschichte meiner Heimat des Ruhrgebiets und tragen diese raus in die Welt. Alles, was wir bei Grubenhelden machen, beruht auf dem Vermächtnis des deutschen Steinkohlenbergbaus. Ohne die harte Arbeit von hunderttausenden Bergleuten gäbe es unsere Klamotte nicht. Den Kumpels gehört unser ganzer Respekt, darum wollen wir sie in diesem Podcast zu Wort kommen lassen. Mein Kumpel und ich fördert unglaubliche Geschichten aus 1000 Metern Tiefe direkt in dein Ohr. Viel Spaß und Glück auf!
Erst Elektriker, später Steiger. Über mehrere Jahrzehnte leitete Reinhard die Geschicke auf Zeche Westerholt mit. Eine Zeche an der Grenze zweier Städte, umgeben von Stadtteilen, die Reinhard am Herzen liegen. Das beweist er, indem er später in die Politik geht und sich als Vorsitzender eines Karnevalsvereins um die Menschen in seiner Nachbarschaft kümmert. Das gehört für ihn zur Bergbaukultur einfach dazu. Interessante Gedanken zu den Themen Arbeit, Gesellschaft und Zusammenhalt, die Reinhard mit uns in dieser Folge teilt. Abonniere gerne unseren Kanal, um immer die neuesten Geschichten aus den Tiefen der Schächte zu hören. Viel Spaß mit dieser Folge.
In der Zeit, wo ich hier war, habe ich tatsächlich erlebt, wie es zwei Mitarbeiter getroffen hat, die hier leider tödlich verunglückt sind unter Tage. Das ist erschreckend, dass die Stadt so geteilt ist. Die Politik muss sich ändern, deutlich ändern, weil so geht es nicht weiter.
Glück auf zu einer neuen Folge Mein Kumpel und ich als Video- und als Hörpodcast. Und vor mir sitzt eben wieder ein netter Kumpel. Magst du dich bitte einmal für uns vorstellen?
Mein Name ist Reinhard Ostermann. Ich habe hier tatsächlich meine Lehre angefangen auf Westerholt. Das war 1975 und 2009 durfte ich im Zuge der Sanierungsmaßnahmen der Ruhrkohle diese gastliche Stätte wieder verlassen.
Sehr schön. Mein Kumpel und ich ist ein Format, da schlägt jemand aus dem Zivilbereich, sage ich mal, einen Kumpel vor, von dem diejenige Person meint, der hat viel zu erzählen. Und heute haben wir was ganz Besonderes, denn ich als Fragesteller durfte dich kennenlernen auf der Auftaktveranstaltung zur Extraschicht 2025. Da sind wir hier über den Standort Zeche Westerholt gegangen. Und das war eine tolle Führung, aber ich hatte das Glück, dass du mit dabei warst, weil da gab es sozusagen eine zweite Audiospur. Die Führung war super, sehr informativ, aber du hast uns, die alle dabei sein durften, noch mit ganz vielen weiteren Informationen versorgt. Und ich hatte den Eindruck, die Wände hier können leider nicht sprechen, aber du kannst stellvertretend für die Wände sprechen. Erstmal nochmal dafür vielen Dank, Reinhard. Wie viele Jahre waren das dann jetzt insgesamt hier und wie kamst du zur Zeche Westerholt? Warum wurdest du Bergmann?
Ja, wie lange ich hier war, von 75 bis 2009, sind ein paar Jahre. Davon war ich 29 unter Tage. Meine Ausbildung habe ich hier natürlich auch gemacht. Und zur Zeche darf ich gar nicht sagen. Ich wollte in die Werbung gehen und wollte Werbung machen. Und die erste Frage ist dann meistens gewesen, ist schon jemand von deinen Verwandten, Eltern, Bekannten bei uns im Betrieb? Und da musste ich dann jedes Mal Nein einkreuzen und damit war dann die Sache schon erledigt. Zur Zeche bin ich gekommen, weil mein Opa hier gearbeitet hat und gesagt hat, pass mal auf, lieber Enkel, wenn du nichts hast, ich mache das mal eben, ich rufe da mal an, ich gehe da morgen hin. Und ja, zwei Tage später habe ich Aufnahmeprüfung hier auf Westerholt gemacht und bin dann Elektriker geworden.
Elektriker? Warum gerade Elektriker? Gab ja viele Gewerke unter Tage. Was hat dich da angesprochen?
Ich habe schon immer gerne gebastelt. Ja, ich habe also im Bereich, Lichtorgeln waren in. Man hat also ein bisschen Elektronik gemacht, hat an Lichtorgeln gebastelt, hat an Blitzlichtern gebastelt und das Ganze hat mich halt interessiert und dann gab es Tiermaschinen.
Wie alt warst du, als du hier zur Zeche kamst?
15.
15, das
ist ein... Ich hatte den großen Vorteil, ich bin ein Märzkind,
ja,
und hatte zwei Kurzschuljahre. Das heißt, ich bin in einem Jahr zweimal versetzt worden und bin tatsächlich mit 15 aus der 10. Klasse Fachoberschulreife entlassen worden.
Mit 15 hier die Ausbildung begonnen. Kannst du uns mal mitnehmen in so einen typischen Ausbildungstag? Wie lief der ab?
Nun gut, der erste Ausbildungstag fing unten an der Treppe an, bevor wir in die Kauer gegangen sind. Links rum zum Betriebsrat, Gewerkschaftsmitglied werden. Und dann wurde man natürlich eingekleidet. Man hat alles das bekommen, was nötig ist. Also Helm, Arbeitszeug, alles, was dazugehört. Ein Kauenplatz wurde zugewiesen. Einmal Schwarzkauer, einmal Weißkauer. Und in dieser Kauer hier durfte man erst ab 16. Also mussten wir in die Kinderkauer. Und da hat das Ganze dann angefangen. Man hat die Werkstatt besichtigt und hat die Ausbilder vorgestellt bekommen. Und das war dann, ja gut, der erste Tag war vorbei und am nächsten Tag ging es dann Werkzeug abholen. Die erste Unterweisung, was darf ich nicht, wo muss ich aufpassen, welche Maschinen darf ich nicht nutzen, wo muss ich fragen, ob ich da dran darf. Und ja, dann ging es an. Die große Feile, den großen Block Eisen und dann, ich wollte eigentlich Elektriker lernen, war da, ne? Und nicht feilen am Eisenblock. Und nee, gehörte aber alles dazu, war auch gut so. Ein bisschen Mechanik kennenlernen und so ist man dann so langsam an das Geschäft rangeführt worden.
Ja, wie ging es dann weiter? Wann war die Ausbildung zu Ende? Wann durftest du dann richtig loslegen?
Oh, ich habe nach 2 Jahren Prüfung gemacht. Bin dann in die Schule nach Recklinghausen gegangen. Das war Bergbauklasse, habe da mein Fachabitur gemacht und bin nach dem Fachabitur zurückgekommen, hier zur Schachtanlage und habe dann den Weg in die Grube genommen. Also ich wollte, wenn dann auch in die Grube und bin dort angefangen und habe Aus- und Vorrichtung, Wartungsabteilung, das waren so die Dinge. Es war üblich, ne? Frisch ausgelernt. Nimm mal den Werkzeugkasten, geh mal mit dem Franz mit. Und dann ist der Reinhard mit dem Franz losgezogen und hat dann irgendwelche Dinge aufmachen dürfen und dem Franz dann zugucken dürfen, was er da macht, wenn er dich hat gucken lassen.
Okay. Hat er dich dann ein paar Mal gucken lassen?
Hast du was Franz gelernt? Hat das tatsächlich gemacht, aber oft genug hatte ich auch den Besen in der Hand.
Okay.
Mach schon mal sauber.
Für dich ging es dann ja ordentlich weiter, habe ich in einem Vorgespräch erfahren. Du warst nicht ausschließlich Elektriker, sondern später hier auf der Zeche Westerholt auch irgendwann im Steigerbüro, wenn ich das richtig mitbekommen habe. Wie kam es zu diesem Aufstieg?
Ich hatte den Wunsch weiterzukommen. Und neben meinem Job hier auf der Schachtanlage habe ich noch ein bisschen Abendschule, Elektronik und Digitaltechnik gemacht. Hatte dann auch zeitweise ein eigenes Geschäft. Ich habe also Steuerungen für Terrarien gebaut, für Aquarien gebaut, was eigentlich sehr gut gelaufen ist, weil besonders die Aquarianer hatten immer das Problem, bei diesen Blitzlampen, bei den Leuchtstofflampen hat es immer geblinkt und die Fische hatten Nervosität und ich hatte einen künstlichen Sonnenauf- und Abgang mit Restlicht für Mondlicht und das ist ganz gut gelaufen. Ich hatte auch für die Bedüsung von Vivarien, wo Frösche drin sind, die keinen Ultraschall zur Sprühwasserzerstreuung haben durften aufgrund der Blase, hatte ich das Ganze über eine Spezialdüse gemacht, die man dann normal am Wasser anschließen konnte und dann feiner an Sprühnebel dann ähnlich verteilt hat, bis nach Norddeutschland. Und irgendwann kam der Arbeitgeber und hat gesagt, pass mal auf, du musst dich entscheiden. Ja, und dann habe ich mich für Schachtanlage entschieden. Mit einer Familie ein sicherer Job ist richtig. Andere hat zwar wehgetan, aber Familie geht vor.
Ja, und dann hast du die Entscheidung getroffen, Steiger zu werden.
Dann hatte ich, ich musste aufgrund meiner Tätigkeit mit der elektronischen Steuerung auch eine Meisterprüfung ablegen. Ich habe also nach meiner Facharbeiterprüfung meine Prüfung im Handwerk gemacht. Ich bin also Handwerksmeister und bin dann, hat es nochmal ja, ein halbes Jahr gedauert, Angestellter geworden. Damit war Schule aber nicht beendet.
Weil dann gab es eine Steigerschule oder?
Es gab einmal zu der Meisterschule einen Erweiterungsteil speziell fürs Handwerk, wo dann im Bereich Umweltschutz noch eine extra Prüfung abgelegt worden war und man dann auch in der Lage war, den Handwerkerbereich beraten zu können in Sachen Umwelt. Da ging es um Abfall, da ging es um Gewässerschutz, um Emissionsschutz, aber auch um Wärme und Ähnliches. Mhm. Dann bin ich im Oktober des Jahres, nachdem ich die Prüfung abgelegt habe. Ja, und das Erste, was ich gemacht habe, ich durfte für die Elektroabteilung hier Abfallkonzept entstellen.
Okay.
Ja, zur Schule bin ich dann nochmal geschickt worden. Ich habe also meinen Ingenieur noch gemacht und war auch eine tolle Zeit. Bin dann wiedergekommen und durfte aufgrund meiner Erfahrung, die ich dann mittlerweile auch gesammelt hatte, hatte ich Westerholt als Elektroaufsicht. Ich war also schichtführender Steiger hier auf Westerholt, hatte 80 Mitarbeiter und war nicht Reviersteiger.
Aber in Sachen Elektro ganz weit oben angesetzt.
Ja, es gab da eine Besonderheit, weil ich hatte auch Rechnertechnik gemacht eine ganze Zeit hier in Westerholt und wir hatten Störung in Polsum beim Blindschacht schon 14 Tage und dann durfte ich zum Betriebsführer rein und der sagte, morgen fährst du dahin und wenn du das nicht schaffst, müssen wir Siemens holen. Ja, ab in den Zug morgens, dann kommt natürlich auch noch der Werksachverständige. Oh, ein Dinosaurier. Ich sage, so ist das gar nicht. Sagt er, wo wollt's hin? Ich sage, ich muss zum Blindschacht. Ach ja, wenn ich gleich rauskomme, ist das fertig. Ich sage, wenn du gleich rausfährst, siehst du mich gar nicht mehr. Und ja, wir haben es tatsächlich geschafft. Innerhalb einer halben Stunde lief der Schacht wieder und ja, war ein bisschen knibbelig, aber geschickt fragen. Reicht manchmal.
Okay. Ja, da war der Jubel wahrscheinlich groß, dass der Betrieb wieder einwandfrei lief.
Ja, aber wir haben es mit dem Elektriker und mit dem Steiger vor Ort gemacht. Ich war nur anwesend. Ich habe eine Prüfkarte gehabt, die habe ich reingesteckt, die wir selbst gebaut hatten und da war das mit dem Fehlerfinden einfach.
Okay. Zu der Zeit, die du jetzt gerade beschreibst, wie viele Leute waren hier auf Westerholt tätig?
Als ich angefangen habe, waren wir 4.500. Dann sind wir runter auf 3.8, 3.5. Und zum allerletzten Schluss waren wir noch 1.600, 1.800.
Wie viele von den Beschäftigten kennst du noch heute?
Von den Beschäftigten heute? Ich muss sagen, wir treffen uns ich hatte den Schachtbereich, damit ich für alle erreichbar war. Ich hatte auch unter Tage ein eigenes Büro mit Glasfaser und alles, was dazugehört. Und mit den Menschen, die alle am Schacht tätig waren. Ob das jetzt Elektriker, Schlosser, Wartungsabteilung, Transport, treffen wir uns einmal im Quartal. frühstücken zusammen und zu Weihnachten gehen wir dann gemeinsam essen. Also von daher, dazu kommt, dass im Sommer, jetzt im August, war Treffen bei Fusek hier nebenan in der Kneipe. Da wird, trifft sich die, ja, alle, die noch da sind, treffen sich dann und ja, dann wird nochmal gefördert.
Also wir haben aus diversen Interviews und auch so natürlich immer den Eindruck, Bergbau verbindet. Würdest du das unterschreiben?
Ich würde das unterschreiben. Ich unterschreibe das auch gerne, weil Bergbau ist ein Zusammenhalt, der wächst. Und ja, man hat auch mal sehr heftig miteinander über Arbeit gesprochen und wie es weitergeht und wie es vorgeht und was besser wäre. Und spätestens hier unter der Kaue war alles vergessen. Und das war der große Vorteil. Man war aufeinander angewiesen, man wusste das, man hat sich ausgesprochen, recht heftig, aber man hat auch miteinander weitergesprochen. Es ist nicht so, dass wenn wir jetzt Knatsch hätten, dass der eine rechts, eine links geht und dann 14 Tage Ruhe ist. Gab es nicht, habe ich nie kennengelernt. Also miteinander, aber nie gegeneinander.
Ausgenommen von dieser Wertekultur, die ihr da hattet, gab es besondere Erlebnisse, die du hattest, die euch so zu der Zeit besonders zusammengeschweißt haben?
Wir haben, oder in der Zeit, wo ich hier war, habe ich tatsächlich erlebt, wie es zwei Mitarbeiter getroffen hat, die hier leider tödlich verunglückt sind unter Tage. Und bei der einen Schicht hatte ich dann direkt die Nachfolgeschicht. Und das ganze Miteinander ist dann nochmal ein anderes gewesen. Das Verständnis war ein anderes. Das war waren beides Familienväter, die da betroffen waren. Kleine Kinder zu Hause. Und das war also, ja, was man an der Stelle nicht vergisst.
Mhm. Und hattest du besonders schöne Erlebnisse hier, die du, wo du weißt, och, die werde ich auch noch meinen Enkeln 7-mal erzählen, bis sie die nicht mehr hören können, die Storys. Gab es da irgendwas?
Ja, betroffen waren meine Kinder. Ich hatte also sehr oft Anrufe, dass es Störung war und dann hat man mich zu Hause angerufen und ich sag, ich kann nicht, ich habe, ne? Und meine Tochter zu Hause und bring die mit. Ja, ich kann doch meine Tochter nicht mitbringen. Du hast doch Büro, ne? Ich war also drüben im Weißen Haus, hatte mein Büro da, da waren die Rechnerräume, haben wir Fehler gesucht. Dann habe ich meine Tochter mitgenommen, haben eben Fehler gefunden, reparieren lassen. Also ich konnte nicht anfahren. Machen wir dann alles per Telefon, hat auch funktioniert. Und dann musste ich zurück in die Grubenwarte, mich wieder abmelden. Klar, unsere Tochter an der Hand. Und Hubert sagte dann, der Mensch aus der Grubenwarte, du sollst noch den Checkermann anrufen. Und unsere Tochter hat nur gehört, Checkermann. Geht auf den Hubert zu, zieht ihm so an die Jacke und sagt, hast du auch einen Checkermann? Und Hubert sagte, hier hat jeder einen Checkermann. Dazu muss man wissen, Checkermann war der Obersteiger der Elektroabteilung. Ja, das noch ein paar Jahre eher, nicht direkt hier auf Zeche, aber im Kindergarten, unsere Tochter frisch im Kindergarten, sollten sagen, wo der Vater arbeitet. Und mit knapp 3 Jahren ist Bergbau und der Papa arbeitet da, wo die Würmer sind. Und dann hat man gesagt, das arme Kind. Man hat wirklich gedacht, ich wäre Bestatter. Weil Bergbau ist viel, viel tiefer, als die Würmer wohnen.
Ja, das stimmt, ja. Wie war das dann, also bevor du ja Steiger wurdest, hast du ja gerade selbst gesagt, du wolltest in die Grube, warst dann auch in der Grube. Wie war das für dich so vom Gefühl her? Wie tief ging es hier unter Westerholt?
984 Meter, 86.
Knapp 1000 Meter?
Knapp 1000 Meter, der Sumpf kam noch dazu, ja gut.
Ja. Was ist das für ein Gefühl, kann man sich ja heute gar nicht mehr vorstellen, unter solchen Gesteinsmassen zu arbeiten.
Ich würde es wieder tun. Und als die Kinder das richtige Alter hatten, habe ich die tatsächlich mit in einer Besuchergruppe hier in die Grube genommen. Damit die sehen, wo gearbeitet wird. Ich habe auch meine Frau mit in die Grube genommen, mit einer Besuchergruppe. Dazu muss man wissen, meine Frau ist bei Krankenschwester und da waren dann Ärzte und Schwestern mit und haben die Grubenfahrt mitgemacht. Und ja, einer der Ärzte sagte dann, wenn morgen einer zu mir kommt und möchte einen Krankenschein haben und sagt, der war auf der Zeche, der braucht gar nicht reinkommen, den schreibe ich so 3 Wochen krank.
Ja.
Also man muss es einmal sehen. Wir haben eine Gruppe gehabt aus der Gemeinde mit dem Pfarrer. Bin ja auch ein bisschen frech, muss ich sagen. Herr Pastor, wer denn die in die Grube fahren, bekommt hier eine ganz andere Aussage. Ja, sagt, das stimmt, hier ist deutlich wärmer. Also, es geht. Die Schalker waren da. Ja. Gerald Asamoah, die mussten den Berg rauf und runter laufen und wir durften mit dem Band fahren. In der Lampenstube haben wir sie dann wieder getroffen. Der geht hin und zieht den Trainer an die Jacke und sagt, ich komme 5-mal zum Training, aber hier will ich nicht wieder hin.
Ja.
Also das zeigt, dass auch selbst durchtrainierte und kräftige Menschen an der Stelle mit dem zu kämpfen haben, was man nicht kennt. Für einen Bergmann war es gut, das Band steht, müssen wir rauflaufen. War anstrengend, aber hat man nicht drüber gesprochen.
Dann schloss ja irgendwann hier die Zeche Westerholt. Wann war das?
2008.
2008. Da warst du auch hier noch Steiger?
Ja.
Okay. Und ich höre raus, du bist hier dem Standort noch über verbunden. Ich glaube, du hier, das ist dein Ort, dein Refugium. Wir sind hier in Gelsenkirchen. Gelsenkirchen ist dein Zuhause.
Gelsenkirchen ist mein Zuhause. Ich bin in Scholven, also auch hier im Norden groß geworden. Wir sind dann 1984 nach Bergmannsglück gezogen. Ja, es ist Buhr auf der Seite, die andere Seite ist erst Hassel, aber das ist Bergmannsglück. Das ist ein Teil, der um die Schachtanlage Bergmannsglück gewachsen ist. Und jetzt muss ich mal auf den Karneval zu sprechen kommen. Da gab es die Gemeinschaft Bergmannsglücker Vereine, die sich zusammengetan haben, damit Feste, die Vereine ausrichten, auch noch funktionieren können und sich nicht gegenseitig die Menschen wegnimmt und die Besucher wegnimmt. Wir haben es tatsächlich geschafft, auf Bergmannsglück einmal eine Extraschicht zu installieren und haben da Extraschicht gemacht mit 8000 Besuchern. Und das zeigt auch den Zusammenhalt mit der da einfach gewachsen ist. Und nachdem Westerholt dann hier umgebaut wurde und Bergmannsglück verkauft wurde, da ist jetzt Viva West drin und Meinhöfel. Und ja, da wollten sich die Vereine niederlassen. Hat natürlich nicht funktioniert, weil Menschen, die Geld haben, werden vorgezogen. Und dann kam Corona. Wir hatten den Verein, mittlerweile den Karnevalsverein gegründet. Dann kam Corona und die Frage war, was ist mit unseren Kindern? Corona war vorbei. Die Tanzgruppen wollten alle tanzen. Die haben während Corona bei Oma und Opa im Garten oder bei Tante im Garten getanzt und immer nur vor Bekannten und Verwandten. Und dann haben wir gesagt, wir machen einfach mal auf Westerholt. Wir fragen, ob wir dürfen. Und war ja überall ein Bauzaun. Und dann haben wir gefragt, ob wir dann was machen dürfen, kleines Sommerfest. Und ja, aus diesem kleinen Sommerfest ist ein bisschen mehr geworden. Allerdings haben die Besucher nicht so richtig gewollt. Es war eine Baustelle, es war nur der Kreis vorne zur Verfügung und der Parkplatz. Wir hatten trotzdem eine Bühne aufgestellt, wir hatten trotzdem Vereine da, die ein Programm gemacht haben. Allerdings waren nur etwa 500 Gäste da.
Immerhin.
Und ja, bei 40 Grad im Schatten ist das schon 40 Grad im Schatten. Genau da möchte ich nochmal anfangen. Wir hatten einen Taucherverein hier aus Westerholt, der hat mitgemacht und die hatten tatsächlich einen Taucher in Neopren und Flaschen und Maske auf die Bühne geschickt. Der hatte eine körpereigene Sauna, der war froh, dass er da wieder rauskam. Ja, dann abends sitzt man zusammen, wie das halt so ist und dann kam der eine oder andere, unter anderem auch der Bodo von Suss-Bertlich, Leichtathletikabteilung. Warum durften wir nicht mitmachen. Ich sage, ihr durftet nicht mitmachen, ihr wolltet nicht mitmachen. Ich sage, gerne dürft ihr mitmachen, unter einer Bedingung. Wie sagt er, unter welcher Bedingung? Ich sage, ich möchte einen Zechenlauf haben. Wie? Ja, ich sage, einen Zechenlauf. Die sollen hier laufen, geht nicht. Bernd Lohse saß mit am Tisch, hat das gehört, sagt er, geht nicht, gibt nicht, das kriegen wir hin. Und haben wir also tatsächlich ein Jahr später den ersten Zechenlauf gemacht. Und die Besucherzahl ist rapide angestiegen. Wir haben mittlerweile zwischen 3.000 und 5.000 Zuschauer von den Läufern. Das ist so gut aufgenommen worden. Wir haben über 300 Läufer gehabt, die gelaufen sind, die eine Urkunde bekommen haben, die eine Medaille bekommen haben. Alles das wird dann auch vom SUS Bärtlich selbst organisiert. So, das Konzept Sommerfest ist, wir machen alles möglich. Ne? Sommerfest der 1000 Möglichkeiten. Und ja, wir haben noch ein paar offen. Wir warten noch, was noch kommen kann. Und wenn alles funktioniert, ja, wird es wachsen. Wird es wahrscheinlich auch noch einen Weihnachtsmarkt geben. Aber warten wir ab. Wir arbeiten dran. Der Standort Westerholt zeigt hier einfach, dass die Gemeinsamkeit, die gewachsen ist im Bergbau, nicht verloren gegangen ist. Wenn wir hier den Gebietsbeirat mit ins Boot nehmen, Bärtlich, Westerholt, Hassel, zeigt das einfach, dass hier auch zwei Städte weiter miteinander zusammenarbeiten können. Und das ist gut so. Es ist gut für die Menschen, die näher zusammengerückt sind. Wir haben viele Leuchttürme, aber die leuchten nicht jetzt für jeden für sich, sondern ein helles Licht für alle.
Und das merkt man hier am Standort, dass die Gemeinschaft hier so weiterlebt, sage ich mal, im bergmännischen Sinne. Blicken wir aber nochmal zurück. 2008, die Zeche hat geschlossen. Was hast du danach gemacht?
2008, ich habe meine letzte Schicht, war geplant für den 31. März 2009. Dann wäre ich 49 gewesen, da hätte ich dann die Zeche sowieso verlassen müssen. Ich war also noch nach Schließung bis März in Planung, wobei mir dann der Fahrsteiger einen Tag sagte, du hast noch 10 Tage. Und dann bin ich irgendwann um den 13., 15. Januar 2009, habe ich meine letzte Schicht hier gemacht. Eine tolle Verabschiedung. War sehr emotional, gar keine Frage. Und ja, die Leute sind mit dem Diesel aus Polsum gekommen, die sind mit dem Fahrrad aus Polsum gekommen, die sind aus der Wäsche gekommen. Ich hatte mal so vorsichtshalber ein paar Brötchen bestellt, die deutlich zu wenig waren. Die waren um 10 Uhr alle, ne? Und das waren schon über 100. Sind wir nochmal rausgefahren und haben nochmal nachgelegt. Also war richtig toll. Ich wurde abgeholt mit dem blau-weißen Zug. Und ja, damit der alte Mann auch richtig gut rauskommt, hat man mir dann einen Stuhl auf den Korb gestellt, wo ich dann drauf sitzen durfte und man mich dann rausgefahren hat.
Schöne letzte Schicht auf jeden Fall. Aber dann hattest du auf einmal Zeit. Was hast du dann gemacht?
Dann hatte ich Zeit. Ja gut, auf dem Kalender war Zeit, aber geplant war etwas im Voraus. Ich wollte 2009 im September mich zur Wahl stellen, zur Kommunalwahl erstmalig, um dort in den Rat für Gelsenkirchen zu kandidieren. Da gab es dann einige Vorbereitungen, natürlich. Und ja, im September wurde dann gewählt und ich habe dann ein Direktmandat bekommen, also wurde mit über 50% hier gewählt. Man hat aber zu der Zeit schon 5 Jahre später gesehen, dass die politische Lage sich ja ändert. Und leider hat die sich dann jedes Mal geändert, wenn die Bundespolitik nicht so auf dem Damm war, wie sie eigentlich sein sollte. Die Fragen waren dann nicht mehr kommunalpolitisch, sondern eher Land oder Bund. Dann war das schwierig und man hat nicht differenziert zwischen kommunal und ja, dann wurde es weniger an Stimmen, aber es waren immer noch Direktmandate mit 2020 habe ich dann gesagt, das ist meine letzte Wahlperiode. weil da war ich 60 und ich wollte mit 65 aufhören, habe ich dann angekündigt. Das gleiche gilt für den Karneval, um für frische Gedanken Platz zu machen. Ich denke, dass mit 65 Zeit wird, Platz zu machen, um das, was erreicht worden ist, auch weiterzugeben, 5 Jahre vorher anzukündigen. Und alle die wollten, habe ich dann mitgenommen. Hat funktioniert, zumindest an einer Stelle.
Nochmal zu deinem Direktmandat, das du ja sofort erhalten hast. Ja. Würdest du sagen, das steht in Verbindung mit deiner vorherigen Tätigkeit als Bergmann? Haben die Leute da eher Vertrauen zu jemandem?
Nein, um eine Wahl zu gewinnen, erhält man Vertrauensvorschuss. Ob ich das dann umsetze und wie ich das dann umsetze, liegt einzig und allein an dem, was ich dann tue. Ich habe es gemacht, weil es mir Spaß macht, weil ich wirklich gesagt habe, wir können was für Hassel bewegen. Ich bin auch bereit, mit anderen zu reden, solange es Demokraten sind.
Wie damals in der Kaue, wenn ihr vorher Knatsch hattet, hoch in die Kaue und dann konnte man nochmal drüber reden.
Man muss einfach bereit sein, dann, wenn man gefragt wird, auch eine Antwort zu geben. Und dann war die Apotheke halt mal in 2 Stunden erst erledigt und Samstagsbrötchen hat dann auch schon mal 3 Stunden gedauert, bis dann der Anruf kam, bist du verloren gegangen.
Ja.
Aber es zeigt, dass die Leute das wollen. Die suchen das Gespräch, die wissen, der hat Zeit, der hält an, mit dem können wir reden. Draußen Laub fegen im Herbst, da hält auch nochmal ein Auto oder ein Fahrrad an und sagt immer, ich habe da noch. Aber das geht. Das geht. Und das ist das, was die Menschen hier eigentlich auch erwarten.
Jetzt liegen, wenn wir jetzt gerade dieses Interview führen, die Kommunalwahlen in NRW nur eine kurze Zeit zurück, eine ganz kurze Zeit. Wenn du warst ja große Teile deines Lebens Bergmann. Wenn du an die Werte des Bergbaus denkst, ich denke da jetzt an Sätze wie unter Tage waren wir alle gleich, und an die Werte des Bergbaus denkst und die Kommunalwahl hier in Gelsenkirchen zum Beispiel dir ansiehst, wo wir jetzt in eine Oberbürgermeister-Stichwahl gehen zwischen SPD und AfD. Was sind da deine Gedanken? Wie bringst du das zusammen?
Ich habe es nicht anders erwartet. Ich wurde immer gefragt, was machen Sie denn zu der Wahl? Ich habe gesagt, wir werden eine demokratische Oberbürgermeisterin in der Stichwahl mit dem Kandidaten der AfD haben. Ich sage, dann wird die demokratische Vertretung, die Kandidatin, in dem Fall ist es ja Andrea von der SPD, wird diese Wahl gewinnen. Gar keine Frage. Weil ich habe es an anderer Stelle gesagt, wenn es drauf ankommt, wissen die Gelsenkirchener, wen sie zu wählen haben. Weil das, was an der Stelle kommt, und wenn ich mir die Ratssituation im Moment betrachte, so wie sie gelaufen ist für Sonntag, dass die SPD als stärkste Partei genauso viele Stimmen hat wie die AfD, dann muss ich fragen, wo sind die Stimmen hergekommen? Und wenn ich heute in die Zeitung blätter oder mir auch die Ergebnisse angucke, läuft der Strich einmal quer durch Gelsenkirchen. Der läuft am Kanal entlang und der Norden, also wo wir uns im Moment befinden, ist rot geblieben und alles, was aus dem Süden kommt, ist zum Großteil blau geworden. Und das ist erschreckend, dass die Stadt so geteilt ist an der Stelle.
Die Gemeinschaft hier in deinem Stadtteil, in deiner Stadt lebt. Was wünschst du dir für die Gesellschaft im Allgemeinen jetzt für die Zukunft?
Das Verständnis füreinander. Es ist schwierig. Es ist schwierig. Wir leben in einem Moment, wo es schwierig ist, diesen Zusammenhalt auch zusammenzuhalten.
Kann der Bergbau da ein Stück weit Vorbild sein?
Der Bergbau war Vorbild. Den Bergbau gibt es nicht mehr. Es gibt nur noch die Menschen, die im Bergbau gearbeitet haben. Und wenn ich jetzt vom Bergbau rede, rede ich Bergbau-Ruhrgebiet. Ich rede nicht vom Salz oder vom Kali oder sonst irgendwo. Das ist sicherlich noch vorhanden. Aber dieses Zusammen es funktioniert. Ich muss noch mal zum Karneval. Wir haben eine Tanzgruppe mit 7 Nationalitäten. Und die Leute reden alle miteinander. Und wer kein Deutsch kann, da ist eine Oma, die kann das. Die übersetzt dann. Wir haben Leute aus der Ukraine gehabt, die konnten wenig Deutsch. Wir hatten eine Oma aus Russland, die hat übersetzt. Überhaupt keine Frage, überhaupt keine Berührungsängste. Nichts. Jetzt bin ich zu weit. Die Politik muss sich ändern, deutlich ändern, weil so geht's nicht weiter.
Wir haben gerade über die Werte des Bergbaus gesprochen, die wir Grubenhelden ja noch weiter erzählen wollen, für die nächsten Generationen auch. Wir machen das natürlich auf dezente Art und Weise mit Mode, um da so ein bisschen die Geschichte des Bergbaus weiterzuerzählen. Du trägst jetzt gerade was von Grubenhelden. Ja. Wie findest du, was die Grubenhelden mit ihrer Mode machen?
Ich glaube, die tragen einen großen Teil dazu bei, dass das Bewusstsein, da ist was gewesen, was wir noch tragen können und zeigen, wir sind stolz drauf. Schlegel und Eisen.
Immer.
Keiner wusste, warum. Jetzt ist es tragbar. Und war nicht immer so. Die Leute waren froh, wenn sie die Klamotten aus hatten. Heute ist es modern. Und das ist gut so. Weil eine Erinnerung schaffen, die nachhaltig getragen wird, hat immer einen Vorteil.
Sehr schön. Dann danke ich dir für deine Worte, deine Einblicke, deine Gedanken und dieses tolle Gespräch.
Gerne.
Und sag Glück auf.
Glück auf.